Guten Morgen. So. Ja, es funktioniert. Ihr wisst es, früher gab es welche mit Fingererkennung. Da war es immer ein bisschen schwierig mit kalten Händen, ob es mich erkennt. Jetzt gibt es eins mit Gesichtserkennung. Und ich habe festgestellt, morgens der erste Blick teilweise, wenn ich das Ding anschalte morgens, das erkennt mich nicht. Das gibt mir zu denken, aber gerade eben hat es funktioniert. Ja, der Andi hat das Thema schon genannt. Ein weiterer Held, eine weitere Person aus dem Neuen Testament. Um Petrus soll es diesmal gehen. Und wenn man über Petrus predigt, dann gibt es ganz wichtige Dinge, die man nicht vergessen darf, die man erwähnen muss. Meteorologie zum einen, ne? Ist ganz wichtig, Seemannschaft, das andere und eben auch Wunder. Und fangen wir einfach mal an. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Beim Andi habe ich schon so ein bisschen rausgehört aus seinen Einleitungsworten. Und mir geht es ganz ähnlich. Ich kenne auch Situationen, in denen ich eben nicht so reagiere oder in denen ich mich nicht so benehme, wie ich mir das wünschen würde. Kommt praktisch täglich im Leben vor. Und es kommt aber halt bedauerlicherweise auch immer wieder im Glaubensleben vor. Ich rede von mir, ich hoffe und gehe davon aus, dass es bei euch anders ist, nehme den Mund mir gegenüber manchmal einfach zu voll. Ich schätze meine Situation manchmal viel zu positiv ein. Meine eigene Kraft halte ich für viel zu stark, viel zu groß, viel größer als sie ist. Ich meine, dass ich bestimmte Lieblingssünden endlich unter die Füße bekommen habe und ganz sicher jetzt ein guter und treuer Anhänger unseres Herrn, meines Herrn, sein kann. Und dann, ungefähr 2 Sekunden später, wenige Augenblicke später, stelle ich eben erneut fest, dass das nicht so ist. Ich scheitere, ich stelle fest eben, dass ich aus mir heraus gar nichts tun kann. Dass ich ausschließlich auf die Gnade unseres Herrn angewiesen bin. Und in solchen Situationen bietet der Gedanke, dass es eben den ganz engen Nachfolgern damals, die Jesus zu seinen Zeiten, als er im Fleisch wandelte, erleben durften, dass es denen manchmal auch so ergangen ist. Und eben deswegen soll es heute auch um Petrus gehen. Ein Mann voller Mut und Tatkraft, aber eben auch einen Mann, der schwach wird und der sich seines Angewiesenseins auf den Herrn bewusst wird und darauf immer wieder bewusst, dessen immer wieder bewusst gemacht wird. Und damit ihr wisst, von wem ich rede und damit man sich eine Vorstellung von Petrus machen kann, habe ich ein Foto mitgebracht, das ich von ihm aufgenommen habe vor einiger Zeit. Schade, hier hinten, hier vorne sieht man es nicht besonders gut. Hinten auf dem Monitor sieht man es sehr viel besser. Ja. Erkennbar ist er an dem Schlüssel, den er in der Hand hält, diese Anspielung auf Matthäus 16. Und da sitzt er in dem Dom in Rom, der nach ihm benannt wurde. Aber es geht nicht darum, Petrus als Ikone vorzustellen. Ich glaube, dass er das weder war, noch dass er es überhaupt sein wollte. Sondern ich möchte mich eben mit dem biblischen Bericht über diesen besonderen Jünger Jesu befassen und euch aus diesem Bericht heraus auch meine Schlüsse für mein eigenes Glaubensleben darstellen. Denn letzten Endes geht es ja darum, im biblischen Bericht bei der Lektüre dieser biblischen Geschichten. Es geht darum, selbst zu wachsen. Es geht nicht darum, sich mit irgendwelchen Geschichten oder Begebenheiten zu befassen, sondern das soll Zweck haben, das soll Zweck und Auswirkung auf mein und auf dein Leben, Glaubensleben haben. Und deswegen möchte ich nur 3 kurze Schlaglichter auf Petrus werfen und eben die mit euch zusammen ein bisschen genauer angucken. Ihr könnt jetzt eigentlich auch auf den Liedblock verweisen. 2 davon habt ihr schon abgearbeitet. Und das erste, und das ist ganz klar, Meteorologie, Seemannschaft. Ich möchte mit euch die Situation ansehen, wie Jesus übers Wasser ging und Petrus dann eben auch vor kurzer Zeit. Dann möchte ich mir mit euch zusammen ansehen die Rolle, die Petrus während der Verhaftung Jesu gespielt hat und während des sich anschließenden Prozesses. Und dann möchte ich aber auch noch mit euch zusammen einen Blick werfen auf den nachösterlichen und den nachpfingstlichen oder den pfingstlichen Petrus. Aber zuerst diese Begebenheit auf dem See Genezareth, dem Galiläischen Meer. Ein See, ein großer See im Norden Israels. Und wie soll man sagen, Petrus als Fischer kannte diesen See vermutlich wie seine Westentasche. Als Fischer und als Seemann war er zu Hause am Nordufer in Kapernaum. Da stand sein Haus, er war verheiratet, wir lesen von seiner Schwiegermutter. Und genau dort war Jesus dem Petrus und seinem Bruder Andreas begegnet. Und er hat sie dort in seine Nachfolge berufen. Es wird wohl vermutet, da gibt es eine Stelle im Johannesevangelium, die darauf hindeutet, dass Petrus und Andreas zuvor Jünger von Johannes dem Täufer waren. Aber jedenfalls beruft Jesus sie, und wenn man so den Bericht im Matthäusevangelium liest, wo er sagt, folge mir nach, und Petrus ließ dann alles liegen und stehen und folgte Jesus nach, ging los. Das hat mich fasziniert zunächst. Das hat mich gewundert, wie kann das sein? Der muss doch zuerst mal seine Familie versorgen. Das kann doch nicht sein, dass er einfach alles liegen und stehen lässt und geht. Und ich dachte mir dann auch, als Textkritiker könnte man jetzt auf die Idee kommen zu sagen, eben weil das so unwahrscheinlich ist, brauchst du es auch nicht glauben, das ist eine Überzeichnung. Nein, auch da bietet, wenn man das Johannesevangelium in dem Fall anguckt, das Lukasevangelium anguckt in dem Fall, die Bibel durchaus Erklärung. Unmittelbar vorausgegangen war dieser morgendliche Fischzug, der die Netze, das Netz praktisch zum Platzen gebracht hat. Ja, das steht nicht überall in allen Evangelien, aber es steht im Lukasevangelium dann. Jesus hat Petrus gezeigt, dass er sich kümmert, dass er die Fülle ist und dass er nicht nur Fülle ist, sondern auch die Fülle seinen Nachfolgern gibt. Und dann ist es wieder verständlich, dass jemand eben alles liegen und stehen lässt und Jesus nachfolgt. Jedenfalls ereignete sich auf genau diesem See Genezareth das Wunder, von welchem wir in Matthäus 14, 28 fortfolgend lesen können. Und das will ich jetzt auch tun. Und ich lese nach der NEÜ, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Und es geht los mit, wie gesagt, Matthäus 14, Vers 22, ich habe hier 28, das ist falsch, Vers 22 geht's los. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf: Es ist ein Gespenst! Sofort rief er ihnen zu: Erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da wagte es Petrus und sagte: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Dieses Ereignis, dieses Wunder, von dem wir alle wissen, von dem wir alle schon gelesen haben, von dem wir alle schon oft gehört haben in Predigten, spielte sich also, wenn man es mal so ein bisschen aufgliedert, in insgesamt 4 Schritten ab. Der erste Schritt, den würde ich überschreiben mit Erschrecken und Angst. Jesus hatte also seine Jünger im Boot vorausgeschickt. Unmittelbar zuvor war das Wunder der Speisung von 5000. Und Jesus hatte nach diesem Ereignis dann die Jünger im Boot vorausgeschickt ans andere Ufer und war selbst zurückgeblieben im Gebet. Und es war Abend und die Nacht brach an und starker Wind oder ein Sturm sogar kam auf. Wer mal am See Genezareth war, dem ist es vielleicht auch aufgefallen. Abends kommen da immer öfters starke Winde auf. Das hat seine Ursache darin, dass die Luft auf dem Golan, auf dem Golangebirge, das im Nordosten des Sees Genezareth liegt, abkühlen, wenn die Sonne schwindet, dann kühlt sich die Luft dort ab und fallen dann nach unten in Richtung See. Und durch solche Fallwinde kommt es eben zu diesen Stürmen auf dem See Genezareth. Und die sollen so stark sein, dass es bis zu 4 Meter hohe Wellen geben kann. Halte ich für kräftig, findet er in einem Artikel der Zeit aus dem Jahr 2009, da habe ich diesen Wert gefunden, ist erheblich, ja. Also erhebliche Winde sind es. Und an diesem Tag eben, von dem hier die Rede ist, da gab es solche starken Winde. Und das Boot musste schwer gegen den Wind anarbeiten. Und wenn man sagt, das Boot arbeitet gegen die Winde an, muss man sich bewusst sein, es sind die Menschen, die darin sitzen. Das waren ja keine großen Schiffe, das waren Fischerboote, es war ein Fischerboot. Ja, die haben da nicht geschlafen. Ja, die haben da gearbeitet, Wasser geschöpft, mit den Segeln gekämpft, was weiß ich, gerudert. Ja, am Steuer zugesehen, dass sie den Kurs halten können, dass sie nicht querschlagen und kentern. Das war echte Arbeit. Und es war mit Angst und es war mit Not verbunden. Und nachdem die nicht nur die halbe Nacht, 3/4 der Nacht eigentlich durchgearbeitet hatten, kurz bevor der Morgen anbricht und die Männer müde und erschöpft waren, geschah eben das, was sie da gesehen haben. Es kommt ein Gespenst über das Wasser gelaufen. Das dachten die, das haben sie gerufen, ja, nach dem biblischen Bericht. Da kommt ein Gespenst. Auch da hat es was mit auf sich. Es gab offenbar da die Sage oder die Legende, dass über den See nachts ein Gespenst geht und die Schiffe holt. Und da haben die offensichtlich als Fischer dran geglaubt auch oder hatten das dann in der Erinnerung und fürchteten sich furchtbar. Aber es war eben kein Gespenst. Jesus, ihr Herr, kam ihnen entgegen. Eine leibhaftige Person im Fleisch ging übers Wasser. Verblüffend. Damit hat keiner gerechnet. Und ich meine, dass man sich an dieser Stelle, dass wir uns an dieser Stelle so ein bisschen Gedanken machen müssen, ob es vernünftig ist, an so etwas überhaupt zu glauben. Habt ihr mal versucht, auf Wasser zu gehen? Nö, noch keiner. Nur im gefrorenen Zustand funktioniert es, aber ansonsten wissen wir alle aus der Erfahrung, das funktioniert nicht. Ja? Also es ist vernünftig, auch heute noch an dieses Wunder, an diese Begebenheit zu glauben. Was ist denn Wunder, ein Wunder? Oder wissen wir die Dinge heute viel besser und sagen uns, naja, die Leute damals, die hatten noch nicht dieses umfassende naturwissenschaftliche Wissen, das wir heute haben und haben sich deshalb irgendwie so zurecht erklärt in ihrem Wunderglauben. Ich sage euch eins, dass man auf Wasser nicht gehen kann, war auch vor 2000 Jahren schon bekannt. Also, dass da irgendwas nicht so mit normalen Dingen zugeht, war klar. Und ich meine, dass unsere Antwort auf die Frage, ob das tatsächlich so geschehen ist, wie es berichtet ist, oder ob es halt eine Legende ist, die sich aus irgendeiner Fehlbeobachtung ergeben hat, davon abhängt, wie wir Jesus sehen und wie wir Gott, den Schöpfer, sehen. Und wie wir diese Frage beantworten, wer ist der Schöpfer? Was kann der Schöpfer? Ja. John Lennox, der hat in seinem Buch Wozu Glaube, wenn es Wissenschaft gibt, seine Antwort so formuliert, und da zitiere ich jetzt: Wenn man die Existenz eines Schöpfers einräumt, wird damit unweigerlich eben diesem Schöpfer die Tür geöffnet, in den Lauf der Natur einzugreifen. So etwas wie einen zahmen Schöpfer, der in die von ihm geschaffene Schöpfung nicht eingreifen kann, nicht eingreifen darf oder sich eben nicht traut einzugreifen, den gibt es nicht. Wunder können geschehen. Wenn es einen Schöpfer gibt, wenn ich glaube, dass Gott, der Herr, alles geschaffen hat, die Erde, den ganzen Kosmos, die Naturgesetze, die Teil dieses Kosmos sind, dann ist es nur logisch, dass eben dieser Schöpfergott außerhalb dieser Naturgesetze steht, über den Naturgesetzen steht und eben eingreifen kann in die Dinge und eben an diese Regelmäßigkeiten, die uns binden, nicht gebunden ist. Der Schöpfer ist eben nicht Bestandteil der Schöpfung, sondern er ist außerhalb von ihr, er ist über ihr, er ist ihr Verursacher. Und deswegen, ja, Jesus ging wirklich auf dem Wasser. Und ja, das ist in unserer Begrifflichkeit heute vollständig unmöglich. Aber eben weil er Gott ist und weil er diese Natur samt der sie beschreibenden Gesetze geschaffen hat, eben deswegen ist er auch Herr über sie und kann sie verhindern. Ich glaube nicht, dass sich die Jünger das in diesen Stunden, Minuten oder auch nur Sekunden, als sie ihn gesehen haben, durch den Kopf haben gehen lassen, sondern die waren eben mehr als überrascht und sie waren entsetzt und sie fürchteten sich. Und das, glaube ich, ist ganz und gar verständlich. Und wie war Jesu Reaktion? Er hat sie nicht gemaßregelt, dass sie ihn nicht erkennen, dass sie einer alten Legende von diesem Gespenst auf dem Wasser anhängen, sondern er begegnet seinen Jüngern voller Liebe. Ich bin es, habt keine Angst. Er beruhigt, er tröstet und zeigt, dass er eben es ist. Und dann der zweite Schritt. Und da zeigt sich jetzt ein wesentliches Charaktermerkmal, meine ich, von Petrus. Petrus ergreift jetzt diese Gelegenheit beim Schopfe und bittet Jesus, ihn zu sich zu rufen. Er vertraut Jesus ganz und setzt seinen ganzen Mut auch ein. Und ich denke, dass es großen Mut gebraucht hat, in dieser Situation das Boot zu verlassen. Erinnert euch, das Wasser war aufgewühlt, starker Wind, entsprechender Wellengang. Ob Petrus schwimmen konnte, weiß ich nicht. Das gibt das Foto von ihm nicht her, ne? Ob Petrus schwimmen konnte. Aber ich habe mal gelesen, dass Seeleute Anfang des 20. Jahrhunderts ganz bewusst nicht gelernt haben zu schwimmen. Warum war das so? Ihnen war klar, dass wenn sie über Bord gehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder gerettet werden können, gering oder bei null ist. Ja? Und sie wollen das Leiden eben nicht verlängern. Und darum haben die ganz bewusst darauf verzichtet, schwimmen zu lernen. Wie gesagt, ob das bei Petrus auch so war, ob das bei den Fischern des 1. Jahrhunderts oder um die Zeitenwende so war, kann ich nicht sagen. Aber es ist auch egal, denn auch ein geübter Schwimmer wird in einer solchen Situation es sich sehr gut überlegen, ob er das rettende, das relativ sichere Boot verlässt und ins Wasser steigt oder es eben sein lässt. Und Petrus tat genau dieses. Er stieg ins Wasser. Aber das war nicht planlos, das war nicht voreilig. Denn er sicherte sich ab und er sagte, wenn du es bist, Herr, dann befiehl mir, dass ich zu dir kommen soll. Er machte also die Aufgabe seiner relativen Sicherheit an Bord dieses Bootes abhängig von Jesus. Er begab sich nicht in irgendein Abenteuer, sondern er begab sich in die Hand seines Herrn. Er war bereit, dieses Boot loszulassen und den Glauben zu wagen. Also wenn wir von einem Abenteuer sprechen wollen, dann geht es um das Abenteuer des Glaubens, das Abenteuer, sich Jesus anzuvertrauen, die Sicherheit hintanzustellen und mit ihm Schritte zu wagen. Und dann schließt sich der dritte Teil an, den ich mit Zweifel überschreiben würde. Denn damit ist der Bericht eben noch nicht zu Ende. Als Petrus ein paar Schritte gegangen war, vermutlich, als er gerade so ein bisschen sicher wurde in seiner Situation und sagte, wow, das funktioniert so zu sich, da nahm er den Wind und das Wetter eben wieder wahr und realisierte, was er da aus menschlicher Sicht eigentlich Verrücktes tat. Was war die Folge? Er bekam Angst und er fing an zu sinken. Jesus, der sich ihm zuwendet, bringt es auf den Punkt. Petrus zweifelte. Du Kleingläubiger. Petrus zweifelte, obwohl er doch die Wunderwirksamkeit des Herrn gerade eben an seinem eigenen Leib erfahren hat. Die Ablenkung durch den Wind und durch die Wellen ließen ganz offenbar seine Aufmerksamkeit auf Jesus schwinden. Petrus beachtete also ganz offenbar die eigenen Probleme, die er gerade hatte in seinem Leben, die er ganz aktuell hatte um ihn herum, mehr als den Herrn, der ihm gesagt hatte, kümmere dich nicht um diese Probleme, sondern komme zu mir. Und dass er sich eben um diese Probleme selbst kümmern wird. Und was hat das uns heute zu sagen? Ist doch eigentlich ein grandioses Zeugnis für jeden Tag unseres eigenen Lebens. Der Herr hat uns zugesagt, dass er sich um all unsere Probleme kümmern dürfen. Andi hat es vorhin nochmal zitiert im ersten Petrusbrief. Und was machen wir? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Vertrauen wir dem Herrn mehr oder unserer Versicherung? Vertrauen wir dem Herrn mehr oder unserer eigenen Schaffenskraft, unserer eigenen Gesundheit, unseren eigenen Fähigkeiten? Und ihr ahnt, welche Antwort ich hierauf geben müsste, wenn ich diese Frage so aufwerfe. Und deswegen fordert uns dieses Wort eben auf, nicht auf eigene Kraft zu vertrauen, sondern eben das Wagnis des Glaubens einzugehen und die Macht Gottes wirken zu lassen. Und jetzt der vierte Schritt, die vierte Episode. Ich habe es mit Errettung überschrieben. Jesus lässt den zweifelnden Petrus, der da anfängt vor ihm zu sinken, eben nicht allein, sondern er hilft ihm, er errettet ihn. Er quittiert den Zweifel also, den Petrus an ihm hatte, nicht mit Ablehnung, sondern er reagiert mit Liebe. Er rettet und zieht ihn zu sich heran. Er spricht den Zweifel zwar an, aber er straft nicht. Und was ist die Folge davon? Die Jünger anerkennen und anbeten ihn. Sie bekannten Jesu Göttlichkeit. Da an Bord, in dieser Situation, auf diesem Boot. Und ich denke, wenn ich mich mit diesem Bericht befasse, dass ich mich da durchaus in dem Petrus wiedererkenne. Wie oft macht man einen Anfang voll Begeisterung? Im Schauen auf den Herrn werden erste Schritte getan. Und sobald sich der Blick eben wieder abwendet, sobald man nicht mehr völlig auf ihn alleine schaut und auf ihn vertraut, wird man sich der Widrigkeiten bewusst und erntet auch gleich die Konsequenzen. Das Sinken im Glauben, die Todesangst. Deswegen, liebe Gemeinde, nur im Schauen auf ihn und nur durch ihn allein ist Rettung. Letztlich sind wir in unserem geistlichen Leben genauso hilflos wie Petrus da auf dem Wasser. Nur weil er ist, nur weil Jesus ist, nur weil unser Heiland ist, können wir gehen und nicht aus unserer Kraft. Und lasst uns das nicht vergessen. So viel zu diesem ersten Schlaglicht. Und das zweite, da möchte ich die Begebenheit ansehen, die Geschehnisse rund um die Kreuzigung oder unmittelbar vor der Kreuzigung genau genommen. Die Verhaftung im Garten und dann das Scheitern Petri während der Verhandlung. Bei der Verhaftung im Garten Gethsemane, da offenbarte sich ein weiteres Wesensmerkmal von Petrus. Eben diese Impulsivität. Er zeigte sich als wahrer Heißsporn, er zückte das Schwert und er hieb dem Malchus das Ohr ab. Und ich habe es vorgestern nochmal nachgeguckt. Das steht in allen vier Evangelien davon berichtet, aber nur einer der Evangelisten wagt es, den Namen dessen zu schreiben, der es war. Die anderen drei, die sagen, da hat einer, ja, aber nur einer, der Johannes, meine ich mich zu erinnern, nur der Johannes sagt, wer es war. Ja, und nur der Liebe Jesu verdankt eben der Malchus wieder sein Ohr und dass er gesund wurde. Petrus zeigte hier, so könnte man meinen, denselben fehlerhaften Eifer wie damals, als er auf den Hinweis Jesu hin, dass er verhaftet werden und leiden müsse, meinte, dass Jesus das nicht geschehen soll. Damals noch, wiesen Jesus mit scharfen Worten zurecht. Und nun aber beließ es Jesus dabei, Petrus zu befehlen, sein Schwert wegzustecken. Aber Petrus zeigt in dieser Szene, in dieser Situation, wie sehr er bereit ist, für seinen Herrn zu kämpfen. Immerhin, er sah sich da einigen Tempeldienern und vielen Legionären gegenüber. Und ich habe mich eine ganze Weile gefragt, wie kommt man in so einer Situation darauf, das Schwert zu zücken? Ist doch eine ausweglose Situation. Ist doch eigentlich Blödsinn, sich so einem überlegenen Gegner mit dem Schwert entgegenzustellen. Ich weiß nicht, heute Morgen ist der Groschen gerutscht, der Groschen gefallen. Ich habe es dem Andi vorhin erzählt, da habe ich ein Stück der Predigt nochmal umformuliert. Ich denke, Petrus hat da unmittelbar vorher gesehen, wie Jesus sich den Römern und den Tempeldienern zu erkennen gab. Die Folge, ihr wisst, die wurden umgeworfen, von einer unwiderstehlichen Macht weggeworfen. Für einen ganz kurzen Augenblick zeigte Jesus sein wahres Sein. Und ich denke, dass der Petrus dachte, jetzt ergreife ich die Gelegenheit. Der Messias zeigt sich, er wirft die Römer nieder und jetzt gilt es, den Kampf zu führen. Er hat auch da auf Jesus vertraut, aber was hat er getan? Was hat er übersehen? Er hat übersehen den wahren Auftrag Jesu. Er hat offensichtlich in dieser Situation noch an einen irdischen Auftrag geglaubt. Er hat offensichtlich noch gehofft, vermutet, dass Jesus sein Reich auf dieser Welt aufrichtet, bei seinem ersten Kommen schon, dass der Messias für diese Welt gesendet wurde, für ein irdisches Reich gesendet wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ansonsten das Schwert gezückt hätte. Jedenfalls zeigt er seinen Mut und er zeigt auch seine Impulsivität. Und im krassen Gegensatz dazu, dann ja wahrscheinlich wenige Stunden später, 2-3 Stunden später wird es gewesen sein, die Situation, als er Jesus 3-mal verleugnete. Aber eben dabei bleibt es nicht. Denn Petrus erkennt in dieser Verleugnung, am Ende der Verleugnung, dass Jesus ihm genau das angekündigt hat. Und seine Reaktion ist deutlich. Matthäus schreibt, dass Petrus bitterlich weinte. Er war völlig zerbrochen, wahrscheinlich ob seiner Fehleinschätzung, seiner selbst. Und diese zwei Begebenheiten machen auch mich selbst betroffen. Wie leichtfertig und vorschnell ist man manches Mal im Handeln, im besten Vorsatz, aber eben ohne wirklich auf das zu schauen, was Jesus will. Ohne sich klarzumachen, was ist der Auftrag? Ohne sich klarzumachen, was ist der Wille meines Herrn und Heilands? Warum ist das so? Warum macht man sich das nicht klar? Warum irrt man da? Weil man nicht hinreichend in seinem Wort bewandert ist? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass es hilfreich ist, aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist für solche Kurzschlusshandlungen. Ich meine eher, dass es in solchen Situationen an der notwendigen Beziehung zu meinem Herrn fehlt. Ich selbst achte mich eben wieder für zu stark und für zu selbstständig und für zu wenig abhängig. Und ich denke, dass in solchen Situationen immer, aber auch in solchen Situationen Gebet hilft. Sich im Gebet eben mit ihm zu verbinden, seinen Namen groß zu machen, zeigt mir, wie klein ich bin. Es geht in der Anbetung sicher nicht darum, Jesus irgendetwas Neues zu sagen. Es geht nicht darum, dass wir ihm zurufen, du bist groß. Das ist nicht der Punkt, liebe Gemeinde. Er weiß, wer er ist, aber ich selbst verändere mich eben in der Anbetung. Dadurch, dass ich ihn groß mache, relativiere ich mein eigenes Ich. Dadurch mache ich mich klein und dadurch wird die Beziehung wiederhergestellt zwischen Schöpfer und Geschöpf. Ich meine deswegen, dass die Anbetung als Teil des Gebets eben wichtig ist, unabdingbar ist. Wie sehr besteht mein Gebet immer wieder aus Bitten, auch aus Danken, aber auch aus Bitten oft. Ich trage Jesus eben vor, was ich möchte und was ich mir wünsche, aber nicht, was ist. Und das ist zweitrangig, denn Jesus kennt meine Bedürfnisse, bevor ich sie ausgesprochen habe. Anbetung aber arbeitet an mir selbst und rückt meine Beziehung zum Herrn wieder gerade. Jedenfalls, Petrus war tief zerknirscht und weinte bitterlich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich in dieser Situation in ihm etwas verändert hat. Und so ahne ich auch nur, wie bewegt Petrus dann bei seinem letzten Gespräch mit Jesus war, mit dem Auferstandenen, als Jesus eben ihn dreimal fragte, ob er ihn lieb hat. Und als er ihm am Ende dann seinen Auftrag, seine Herde zu versorgen, erneuerte. Eine ganz besondere Situation, eine ganz besonders innige Situation zwischen den beiden Freunden, voll von Vertrauen und voll von Freundesliebe. Und Petrus war nun, da er die Auferstehung erfahren hat, er war einer der Ersten, die auf den Bericht der Frauen hin zum Grab geeilt sind, zusammen mit Johannes, war die Dimension, die wahre Dimension des Wirkens Jesus bewusst. Und so kann ich mir auch nur einigermaßen eben vorstellen, wie ernst Petrus diesen Auftrag von Jesu nahm, seine Herde zu versorgen. Und hierdurch geprägt und gestärkt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, zeigt sich Petrus dann im Bericht des Lukas in der Apostelgeschichte. Und das ist das letzte Schlaglicht, das ich auf ihn werfen möchte. Ein fester, starker Anker für die Gläubigen und ein Prediger, welcher seine Pfingstpredigt darauf aufbaut, dass Jesus Gott ist. Und diese Behauptung, diese Erwähnung, dass ein Mensch, der gestorben war, Gott ist, geht uns heute vielleicht leicht und unbedroht über die Lippen hier. Aber in Jerusalem ums Jahr 30 war das ein starkes Stück. Petrus aber zitiert in dieser Predigt, in der Pfingstpredigt, David sinngemäß und preist eben die Auferstehung des Herrn vor dem Hintergrund auch des jüdischen Glaubens als lange vorherbestimmt. Er zeigt also in dieser ersten Predigt, die uns aus der Zeit der Gemeinde überliefert ist, auf, was der Kern des christlichen Glaubens ist. Er wird zum mutigen Bekenner. Die Tatsache eben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Tatsache, dass der Tod besiegt wurde. Und von Anfang an war das klar für die Christen damals, dass das eben eine unverhandelbare Grundlage des Glaubens ist. Ja, die Auferstehung von den Toten ist aus natürlicher Sichtweise vollständig unmöglich. Aber genau das muss sie sein, um eben ein Wunder zu sein, um eben der Beleg zu sein, dass da nicht irgendeiner ans Kreuz geschlagen wurde, sondern dass es Gott selbst war, der litt. Wie vorhin am Beispiel des Gehens auf dem Wasser gezeigt, ist der Glaube an die Auferstehung deswegen ganz und gar nicht unvernünftig, sondern logisch und schlüssig. Und Petrus gab den Zuhörern damals auch mit auf den Weg, was notwendig ist, um zu Gott zu kommen. Auf die Frage, was sie tun sollten, rief er ihnen zu, ändert eure Einstellung. Andere Übersetzungen schreiben, tut Buße, kehrt um. Das ruft er den Leuten zu, die eine Handlungsanweisung erbitten. Und genau das, liebe Gemeinde, ist der Ruf, der christliche Mission bis heute kennzeichnet. Und der auch mir und dir als bereits Bekehrten gilt, richte dich neu aus auf den Herrn. Lass ihn eben nicht aus den Augen, blicke nicht in die Widrigkeiten des Lebens, so wie Petrus auf dem Wasser, sondern mache dich an ihm, an seiner Hand fest. Er ist nämlich auf die Erde gekommen, er ist in die Schöpfung getreten, um dich zu erretten. Die Spur Petri verliert sich dann nach der Apostelgeschichte, nach den Petrusbriefen. Wie er geendet hat, berichtet die Bibel nicht. Es gibt Legenden, es gibt Überlieferungen, die sagen, dass er in Rom als Verbrecher am Kreuz starb, dass Petrus eben auch im Tod und im Leiden seinem Herrn nachfolgte. Dieser Große des Neuen Testaments, dieser Held des Neuen Testaments. Amen. Ich möchte noch beten. Großer allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, hab Dank für dein Wort. Herr, hab Dank, dass uns der Bericht der Bibel von deinen Taten hier auf der Erde und auch von den Taten deiner Jünger und von den Kämpfen, die deine Jünger mit sich selbst auszufechten hatten, überliefert ist und erhalten geblieben ist. Herr, hab Dank, dass es nicht irgendwelche Ikonen, irgendwelche Menschen sind, irgendwelche Übermenschen sind, von denen du berichtest, sondern dass es eben Menschen sind mit Fehlern, wie auch ich sie habe, Herr Jesus. Hab Dank, dass du für diese Menschen, hab Dank, dass du für uns, Herr, hab Dank, dass du für mich gestorben bist, dass du unsere Sünde und Schuld am Kreuzestamm in Golgatha bezahlt hast. Herr, hab Dank, dass du auf diese Art und Weise den Weg freigemacht hast, zum Vater zu kommen. Herr, lass uns das immer wieder in den Fokus nehmen. Lass uns das nie vergessen, in allen Widrigkeiten, die uns begegnen würden. Herr, sei mit uns und sei in unserem Geist, in unserem Bewusstsein präsent. Amen.